Kapitel 11. Ist dein Auftrag erfüllt? Es ist Punkt 11 Uhr, als Sarius wieder im Hinterzimmer von Atropos Schenke steht. Der Bote sitzt am Tisch und kratzt mit seinen Knochenfingern Wachsreste von der Platte. Ja, alles erledigt, sagt Sarius. Aber ich habe Erebos an keine der drei Personen weitergegeben, die ich gestern genannt habe, sondern an jemand anderen. Die Finger des Boten hören auf zu kratzen. Sarius meint, Missbilligung in den gelben Augen zu erkennen. An wen? Er heißt Henry Scott, ist 14 Jahre alt, geht in meine Schule. Erzähle mir mehr von ihm. Mehr? Mehr weiß er nicht. Nur ein paar Kleinigkeiten. Er hat blondes Haar und ist ziemlich groß für sein Alter, spielt auch Basketball. Er wohnt in der Gillingham Road. Er war ziemlich scharf auf Erebos. Ich glaube, er hat schon gewusst, worum es geht. Eine Weile antwortet der Bote nicht. Er schiebt das abgekratzte Wachs auf der Tischplatte zu einem kleinen Häufchen zusammen. In Ordnung. Betrachten wir deine Aufgabe als erfüllt. Aber dennoch sage mir, weshalb du nicht einen der drei anderen zu mir gebracht hast. Jamie Cox, Emily Carver, Adrian McVeigh.
Warum hält der Bote ihn jetzt noch auf? Sarius muss die Arena finden, wer weiß, wo die ist. Wenn er Pech hat, liegt da wieder ein Labyrinth auf dem Weg oder Trolle halten ihn auf. Alles möglich. Insgeheim hofft er außerdem auf eine neue Ausrüstung, so wie er sie auch beim letzten Auftrag erhalten hat. Jetzt, so kurz vor den Kämpfen, käme sie gerade richtig.
Jamie und Emily wollten nicht. Mit Adrian habe ich nicht mehr gesprochen, weil ich die Sache schon mit Henry klarmachen konnte, erklärt er.
Die Augen des Boten glimmen auf, wie Glut, durch die ein Windstoß fährt.
Weswegen hat Jamie Cox abgelehnt?
Ist das nicht egal? Sarius will endlich weitermachen. Er will die endgültige Liste der angemeldeten Kämpfer sehen, will sich überlegen, gegen wen er Chancen hätte. Er will nicht über Jamie diskutieren.
Ihm war die ganze Geheimhaltung nicht recht, deshalb.
Hat er sonst noch etwas gesagt? Insistiert der Bote.
Ach, du liebe Güte, hätte Sarius das ganze Gespräch mitschreiben sollen?
Ja, er sagte, dass er die Heimlichtuerei für albern hält, dass er findet, ich verhalte mich blöd und dass manche unserer Lehrer meinen, dass etwas Gefährliches im Umlauf sei.
Der Bote lehnt sich aufmerksam vor und stützt sein Kinn in die Hand.
Welche Lehrer?
Sarius zögert. Wieso interessiert das den Boten? Es juckt ihn sehr, diese Frage zu stellen. Aber er will das Gespräch nicht unnötig in die Länge ziehen. Außerdem ist es egal. Mr. Watson hat sicherlich keine Lust auf Erebos. Eine Zugangssperre wird ihn nicht kratzen.
Eigentlich ist es nur ein Lehrer. Er heißt Watson und wir haben bei ihm Englisch.
Nickend nimmt der Bote die Information zur Kenntnis.
Woran lag es bei Emily Carver?
Die Erinnerung an das Gespräch versetzt Sarius einen Stich.
Sie hat schon ein paar Mal Nein gesagt und wollte sich nichts schenken lassen.
Nichts schenken lassen, wiederholt der Bote nachdenklich.
War's das jetzt? Möchte Sarius gerne fragen. Er hofft es sehr. Es ist spät. Er muss sich beeilen und das Gesicht des Boten beunruhigt ihn heute mehr als sonst. Er will weg.
Gut. Hoffen wir, dass Henry Scott nicht zu lange auf sich warten lässt. Hoffen wir, dass du uns einen würdigen Novizen gebracht hast.
Der Bote erhebt sich, ohne Sarius aus den Augen zu lassen.
Es ist dein erster Kampf gegen deinesgleichen, nicht?
Ja, sagt Sarius, begierig auf gute Tipps.
Ich bin gespannt, wie du dich schlagen wirst. Wie du deine Gegner wählen wirst. Einige der besten Krieger sind hier und alle fünf des inneren Kreises.
Nun ist es an der Zeit, dass zur Abwechslung der Bote ihm eine Frage beantwortet.
Was ist der innere Kreis?
Der Bote lächelt. Immer wenn er das tut, wird Sarius kalt.
Der innere Kreis, das sind die Besten der Besten. Diese Kämpfer werden die letzte und größte Quest allein bestreiten. Wenn sie triumphieren, werden sie reich belohnt werden.
Sarius muss nicht fragen, wie man in den inneren Kreis gelangt. Er weiß es bereits. Gerissener sein als die anderen. Stärker sein. Siege erringen, Wunschkristalle finden. Ihm ist völlig klar, dass er noch meilenweit davon entfernt ist. Die Tür zur Schankstube öffnet sich. Licht dringt herein. In dem hellgelben Strahl tanzen Staubkörner. Sarius dreht sich noch einmal zu dem Boten herum.
Bekomme ich keine neue Ausrüstung?
Die hättest du für Jamie Cox bekommen, antwortet der Bote immer noch lächelnd. Viel Glück beim Turnier. Ich bin sehr gespannt, sagte ich das schon?
Vor der Schenke tummeln sich deutlich mehr Leute als gestern Abend. Sarius folgt einer schwer bewaffneten Gruppe von Barbaren, die sicherlich auf dem Weg zur Arena ist. Wenige Minuten später haben sich ihnen zwei Echsenmenschen, drei Vampire, drei Dunkelelfen und ein Zwerg angeschlossen. Der Zwerg ist ein alter Bekannter, Sapu-Yapu. Mittlerweile mit einer riesigen Hellebarde bewaffnet und einem Schild, hinter dem er sich zur Gänze verstecken kann. Sein Level erkennt Sarius nicht, es muss also höher sein als 3. Dafür läuft bei den Vampiren eine 2 mit und unter den Dunkelelfen befindet sich sogar eine 1. Sarius lächelt milde.
»Hi, Sarius«, begrüßt ihn Sapu-Yapu.
»Hallo«, grüßt Sarius verblüfft zurück. »Ich wusste nicht, dass wir uns hier ganz ohne Feuer unterhalten können.«
Der Zwerg verlagert seine Hellebarde auf die andere Schulter.
»In den Städten gelten andere Regeln als auf dem freien Land. Gehst du auch zu den Arena-Kämpfen?«
Sapu-Yapus redselige Laune stellt einen unerwarteten Glücksfall dar. Sarius greift mit beiden Händen zu.
»Ja, das ist doch der richtige Weg, oder?«
»Ist er. Ich war schon gestern Abend da und hab mich umgesehen. Die Arena ist riesig. Ein toller Anblick, du wirst sehen.«
»Ist das dein erstes Turnier?« will Sarius wissen.
»Was? Nein, natürlich nicht. Ich war schon 2-mal in der Arena beim Königsgrab. Du noch nicht?«
Es ist klüger, die Wahrheit zu sagen, wenn er mehr erfahren will. Nein, das ist mein erstes Mal. Ich bin schon total gespannt, wie das läuft.
Xoho läuft an ihnen vorbei, danach Nurax, der sein Werwolfgebiss bleckt. Grüßend oder drohend, wer weiß. Sieh an, denkt Sarius. Die haben es auch bis hierhin geschafft.
Wie es läuft? Also, du kannst andere herausfordern oder dich herausfordern lassen. Und dann gibt es einen Zweikampf. Rund um dich ist es wahnsinnig laut. Alle johlen und schreien rum. Sie klatschen, sie trampeln.
Bloodwork stampft mit Riesenschritten heran, rempelt Sapu-Yapu an, der prompt den Faden verliert. Er und Sarius starren dem riesigen Barbaren hinterher, der ein gewaltiges Henkersschwert auf dem Rücken trägt. Darüber baumelt sein dunkler, geflochtener Zopf. Wo waren sie stehen geblieben? Die wichtigsten Informationen muss Sarius dem Zwerg noch entlocken.
Was kann man gewinnen und wie?
Das wird vorher vereinbart. Du legst es gemeinsam mit deinem Gegner fest. Mein Schwert gegen dein Schild. Mein Wunschkristall gegen eines oder zwei deiner Level. So irgendwie. Mir ist diesmal ganz schön mulmig. Meine Hellebarde ist nicht die beste. Und ich muss sie beidhändig führen. Das heißt, ich kann den Schild nicht gebrauchen.
Sapu-Yapus Waffe muss wahrhaftig schwer sein. Der lange Stiel allein wirkt denkbar unhandlich. Die geschliffene Klinge an der Spitze glänzt wie polierter Stahl.
Aber wenn du sie triffst, richtest du sicher mörderischen Schaden an, tröstet ihn Sarius.
Ja, wenn ich treffe.
Sie biegen um die Ecke und da sieht Sarius die Arena, am Ende einer langen Allee. Sie ist kreisrund, schneeweiß und mit hohen Bögen durchbrochen, wie das römische Kolosseum. Der Anblick flößt ihm Respekt ein. Oder ist es die Musik, die ihn seit kurzem wieder umfängt? Nie bemerkt er ihren Beginn, kann immer nur plötzlich feststellen, dass sie wieder da ist und ihn begleitet, wie ein stärkender Zauber. oder ihn ruft, so wie jetzt. Sie erklärt ihm alles ohne Worte. Daher ist ihm mit einem Mal völlig klar, dass die Arena seine Bestimmung ist, im Guten oder im Schlechten. Auf einer gewaltigen kupfernen Tafel direkt am Eingang zur Arena sind alle angemeldeten Kämpfer aufgelistet. Sarius findet sich selbst zwischen einem gewissen Nordhagger und einer alten Bekannten, Tyrannia, seiner Kampfpartnerin gegen die Wasserfrauen. Während ein grünhäutiger Gnom seine Anwesenheit registriert, überfliegt Sarius die Liste auf der Suche nach weiteren vertrauten Namen. Kaskorian, Nurax, Sapuyapu und Xoho findet er schnell. Samira und Lord Nyx sind ebenfalls eingetragen. Und auch die Kämpfer aus dem Labyrinth, Arwen's Child, Blackspell, Drizzle, Fenyel und Leland. Wie ärgerlich haben sie also den Weg zur Weißen Stadt doch noch gefunden, statt als Skorpionfutter zu enden.
Sarius ist eingetragen. Sarius soll sich zu den Räumen der Dunkelelfen begeben und auf den Beginn der Kämpfe warten,
quäkt der Gnom. Zum Glück ist das Innere der Arena gespickt mit Hinweistafeln. Die Vorbereitungsräume der Dunkelelfen liegen direkt neben denen der Katzenmenschen. Erstmals bekommt Sarius auch männliche Exemplare zu Gesicht. Schwer und geschmeidig wie Tiger. Erwartungsgemäß ist die Kammer, in der die Dunkelelfen auf den Beginn der Spiele warten, überfüllt. Sarius sucht sich einen freien Platz an der Wand und verfolgt das Gespräch zwischen einem rothaarigen Elfen mit besonders langen Ohren und einer Zwei mit sandfarbenem Haar. Eine Zwei.
»Was ist, wenn ich verliere?«, fragt die Zwei gerade.
»Dann gib schnell auf, sonst kann es sein, dass dein Gegner dich killt. Habe ich schon erlebt.«
»Was ist dann? Bin ich dann draußen?«
»Ja, sicher. Sag nur, du hast die Regeln vergessen.«
»Nö, schon klar.«
Sarius schiebt sich weiter durchs Gedränge. Er hat Xoho am anderen Ende des Raums entdeckt. Von den ihm bekannten Dunkelelfen ist er ihm noch der Liebste. Unterwegs schnappt er immer wieder Gesprächsfetzen auf.
»Habe gehört, dass Bloodwork es heute versuchen will.«
»Der spinnt ja. Okay, er ist stark, aber trotzdem.«
Das Gedränge wird dichter.
»Keine Chance mehr. Deswegen muss ich heute dringend einen Wunschkristall gewinnen.«
»Ich will 2 Level aufsteigen. Wenn du wüsstest, wie heftig mein Auftrag beim letzten Ritual war, da will ich nicht nochmal durch.«
Sarius ist fast am Ziel. Xoho steht allein in einer Ecke und richtet sich den Helm.
»Hi, Xoho.«
»Hallo, Sarius.«
»Nervös?«
»Ja, irgendwie. Du?«
»Ich auch. Das hier ist mein erstes Turnier.«
»Ach so, naja. Wirst sehen, ist nicht ohne die Arena.«
Sarius blickt nach oben zur gewölbten Decke des Raums. Dort rumort es. Stimmen, Gelächter und Getrampel sind zu hören. Das Publikum, begreift Sarius mit pochender Nervosität. Es wäre besser gewesen, sich die Kämpfe erstmal anzusehen, statt sich gleich hineinzustürzen, ohne jede Ahnung davon zu haben. Was soll er tun, wenn Lord Nyx ihn wieder herausfordert? Oder wenn er gegen Bloodwork antreten muss? Dann kann er sich gleich begraben lassen.
»Gegen wen hast du beim letzten Mal gekämpft?«, fragt er Xoho.
»Erst gegen Duke. Den habe ich geschlagen. Dann gegen Drizzle. Das war doof von mir. Der ist total hinterhältig.«
»Aha, das heißt, man kann sich seine Gegner aussuchen?«
»Meistens, aber nicht immer.«
»Hey, ich glaube, es geht los.«
Bam, bam, bam. Über ihren Köpfen setzt rhythmisches Trampeln ein. Das Publikum stampft seine Ungeduld heraus. Einzelne Stimmen sind zu vernehmen, weitere schließen sich ihnen an. Ein vielstimmiger Chor skandiert immer wieder das gleiche Wort.
»Blut! Blut! Blut!
Die Kämpfer in die Arena!«
brüllt eine Stimme von draußen. Jubel brandet auf. Sarius steht stumm in der Ecke, lässt den anderen gern den Vortritt. Doch auch die zaudern. Keiner will als erster gehen.
»Los, ihr Helden!«
schreit ein riesiger Wachsoldat. Büffelhörner wachsen rechts und links aus seinem Helm. Seine Peitsche knallt einmal, zweimal.
»Ihr habt euch eingeschrieben, nun zeigt, was in euch steckt!«
Er stößt die ersten durch den Torbogen, die anderen folgen zögerlich.
»Blut! Blut! Blut!«
brüllt es von draußen. »In mir steckt kein Held«, denkt Sarius. »Ein Zuschauer steckt in mir. Ich würde viel lieber auf den Rängen sitzen und schreien und trampeln.« Die anderen ziehen und schieben ihn zum Ausgang. Sie laufen einen Durchgang entlang, einen dunklen Schlund, der sie am Ende in Licht und Lärm entlässt. Ein riesiges Rund.
»Die Dunkelelfen!« schreit das Publikum.
Applaus brandet auf. Sarius blickt sich um und wünscht sich, er könnte im Sand der Arena versinken. Tausende, abertausende Zuschauer füllen die Sitzreihen des runden Gebäudes, das bis in den Himmel zu reichen scheint. Das Publikum setzt sich aus allen möglichen Gestalten zusammen, auch solchen, die Sarius noch nie gesehen hat. In einer der unteren Reihen, etwas weiter rechts von ihm, sitzt ein Mann mit Spinnenkopf. Die 8 Beine, die ihm anstelle seiner Ohren aus dem Schädel wachsen, zappeln aufgeregt. Sarius wendet sich ab, blickt einem spöttisch züngelnden Schlangenwesen ins Gesicht, entdeckt 2 Plätze weiter eine Frau, aus deren Stirn ein Stielauge ragt. Dazwischen tummeln sich Zwerge, Elfen, Vampire und durchscheinende Geschöpfe, die wirken, als umhülle ihre Haut nichts als klare Luft. Einen Moment lang ringt Sarius um Atem. Die hohen, ringförmigen Zuschauerreihen erscheinen ihm wie eine Schlinge aus Lärm und Leibern, die sich zuziehen wird, sobald er in die Mitte der Arena tritt. Um sich abzulenken, richtet er seine Aufmerksamkeit auf die beiden anderen Gruppen wagemutiger Kämpfer, die sich bereits in der Arena befinden. Die Katzen- und Echsenmenschen. Im Vergleich zu den Dunkelelfen sind es wenige.
»Die Zwerge!«
brüllt die Menge, und nun stolpert aus einem anderen Ausgang ein ganzer Haufen der kleinen, muskulösen, kurzarmigen Gestalten. 5 Ordner in schwarzen Mänteln sorgen dafür, dass sie an dem für sie vorgesehenen Platz stehen bleiben. Sarius entdeckt Sapu-Yapu, der seine Hellebarde vor sich hält, als wäre sie ein Talisman gegen die hässlichen Gesichter rundherum. Außerdem erspäht Sarius 3 Zwergenfrauen. Sie unterscheiden sich kaum von ihren männlichen Gegenstücken, nur die Bärte fehlen. Die Vampire werden lautstark angekündigt und betreten den schattigsten Teil der Arena. Ihre Gruppe ist groß, kommt zahlenmäßig fast an die der Dunkelelfen heran. Drizzle und Blackspell stehen weit vorn, als könnten sie den Kampf nicht mehr erwarten. Sarius hat den Eindruck, als würde Blackspell in seine Richtung sehen. »Er wird mich doch nicht herausfordern wollen, oder?« Im Moment erscheinen Sarius alle Anwesenden stärker, gewandter und erfahrener als er selbst. »Ich werde sterben«, denkt er. »Alles das hier wird ohne mich weitergehen, und ich werde nie erfahren, wie die große Aufgabe aussieht, die auf uns wartet, denn niemand wird es mir erzählen. Wahrscheinlich sind das meine letzten Minuten in Erebos, außer der Bote ist da und rettet mich noch einmal.« Er sieht sich um, sucht die dürre Gestalt, die ihm in all ihrer Schaurigkeit schon so vertraut ist, aber sein Blick verliert sich in den Massen von Zuschauern. Außerdem betreten gerade die Menschen die Arena. Es sind nur 3, von denen Lord Nick der einzige ist, den Sarius kennt. Danach folgen unter ohrenbetäubendem Getöse die Barbaren, werden umjubelt wie niemand vor ihnen. »Na also, da kommen die Sieger«, denkt Sarius. »Wozu mühen wir uns ab?« Riesengroß wirken sie, wie sie über den sonnenbeschienenen Kampfplatz marschieren, um zu dem ihnen zugedachten Platz zu gelangen. Ihre Waffen sind gewaltig, und Sarius bezweifelt, dass er eine davon heben könnte, geschweige denn damit kämpfen. Die Axt, die Kaskorian trägt, ist ungefähr so groß wie Sarius selbst. Die Barbaren haben ihre Position eingenommen und Trommelwirbel setzt ein. »Gleich geht es los und ich bin tot. Gleich geht es los und ich bin tot.« Doch das erwartungsvolle Wispern, das sich über die Zuschauerreihen senkt, gilt nicht dem Beginn der Kämpfe. Ein weiteres Tor öffnet sich, größer als die anderen. 4 Titanen, baumgroß, mit goldener Haut, tragen eine runde, goldene Plattform herein, auf der 5 Kämpfer stehen. 2 Barbaren, eine Dunkelelfin, ein Mensch und ein Katzenmann. Der Jubel der Zuseher schluckt alle Geräusche, bis auf die Musik, die wortlos von Heldentaten erzählt, von Geheimnissen, von Dingen, die normale Krieger sich nicht einmal vorstellen können. In der Mitte der Arena bleiben die Träger stehen. All das Gold strahlt im hellen Tageslicht wie eine einzige Sonne.
»Begrüßt die Krieger des inneren Kreises«,
sagt eine Stimme, die von allen Seiten gleichzeitig zu kommen scheint.
»Sie sind die Besten unter euch, die Stärksten, die Wagemutigsten, solange sie nicht einem von euch unterliegen. Vergesst nicht, wenn ihr in den Kampf geht. Jeder von euch kann zum inneren Kreis gehören, wenn er sich als würdig erweist.«
Selten ist Sarius etwas wünschenswerter erschienen. Die 5 Auserwählten auf ihrer Plattform wirken unverwundbar. Er würde sofort mit jedem von ihnen tauschen. Und immerhin ist auch eine Dunkelelfin dabei, nicht nur Barbaren. Er könnte eine Chance haben. Er könnte da oben stehen. Aber sicher nicht als 3. Die Plattform erhält einen Ehrenplatz am Rand der Arena. Die Mitglieder des inneren Kreises setzen sich. Und mit einem Mal wird es still. Nur noch Flüstern, ungeduldiges Rascheln und leise, lauernde Musik, die Sarius' Herzschlag beschleunigt. Dann tritt ein Mann aus dem Nichts hervor. Er ist bis auf einen Lendenschurz nackt, seine Haut ist braun wie altes Leder, sein Körperbau ist muskulös. Er trägt einen langen Stab in der Hand, den er 2-mal kurz auf den Boden stößt, wie ein Zeremonienmeister bei Hofe. Sarius' Aufmerksamkeit bleibt an eigenartigen Details hängen. Lange, sehr lange, spitze Ohren, die die eines jeden Dunkelelfen in den Schatten stellen. Haarbüschel wie graue Wollknäuel über den besagten Ohren und direkt an der Stirn ein waagerecht zur Seite stehender Schnurrbart. Sehr befremdlich das alles. Am irritierendsten findet er jedoch die kugelrunden, hellen Glotzaugen. Große, weiße Murmeln, die jeden Augenblick aus dem Kopf zu fallen drohen. Mit diesen hervorquellenden Augen blickt der Mann in die Runde. Es scheint, als wichen alle vor dem Blick zurück. Etwas stimmt nicht mit ihm. Angestrengt mustert Sarius den Zeremonienmeister und entdeckt weitere Merkwürdigkeiten. Die Füße. Menschenfüße mit Raubvogelkrallen. Doch all das ist es nicht. Seltsame Details weist auch der scheußliche Spinnenmann auf, dessen Anblick Sarius möglichst meidet, doch trotz der ekelhaft zuckenden Beine an seinem Kopf wirkt er stimmig. So, als gehöre er hierher. Das große Glotzauge dagegen wirkt wie ein Fremdkörper, als hätte ihn jemand versehentlich in der Welt von Erebos ausgesetzt. Als der Mann spricht, ist in seiner Stimme ein Rauschen wie von Wasser.
»Die Regeln sind bekannt. Ich rufe die Kämpfer auf. Es ist keinem gestattet, sich einen Gegner zu suchen, der weniger fortgeschritten ist als der Herausforderer selbst. Den Anfang mache ich bei den Zwergen. Bahanyor!«
Es dauert einige Sekunden, bis der Gerufene in die Mitte tritt. Sarius kann nirgends an seiner Kleidung eine eingebrannte Zahl erkennen. Bahanyor muss also mindestens eine 3 sein.
»Wähle deinen Gegner«, fordert das Glotzauge.
Nun zögert Bahanyor erst recht. Er dreht sich einmal, 2-mal um sich selbst, starrt in die Horde der Dunkelelfen. »Wenn er mich wählt, muss er ebenfalls eine 3 sein, sonst wäre mein Level zu niedrig für ihn«, schließt Sarius. »Das wäre nicht übel. Mit einem 3er Zwerg kann ich fertig werden.« Doch Bahanyor dreht sich weiter, verharrt vor den Katzenmenschen, dann vor den Vampiren. Der Zeremonienmeister stößt ungeduldig seinen Stab in den Sand.
»Entscheide dich!«
Wieder vergehen mehrere Sekunden. Das Publikum beginnt unruhig zu werden. Einzelne Rufe
»Schwächling! Winzling! Mäusefurz!«
werden laut. Sarius dankt seinem Schicksal, dass er nicht an Bahanyors Stelle ist.
»Ich fordere Blackspell heraus«,
entscheidet der Zwerg sich endlich. An dem zügigen Tempo, mit dem Blackspell sich aus der Reihe der Vampire löst und sich Bahanyo gegenüberstellt, kann Sarius ablesen, dass der Herausforderer keine gute Karte gezogen hat. Wahrscheinlich ist der Vampir ihm um mindestens 2 oder 3 Level überlegen und freut sich schon darauf, Bahanyo in seine Einzelteile zu zerlegen. Flüchtig erinnert sich Sarius daran, was ihm der Bote zu Anfang in der Höhle erzählt hatte. Dass Blackspell irgendwann von Drizzle besiegt worden war und 3 Level abgeben musste. Die hat er mittlerweile sicher wieder gut gemacht. Auf jeden Fall aber muss Drizzle schauderhaft stark sein. Ihn wird Sarius keinesfalls herausfordern. Blackspell zieht das Schwert, das Sarius ihm so neidet, weil es aussieht wie aus rotem Glas gegossen, während Bahanyo den Eindruck macht, als würde er am liebsten mit wilden Sprüngen über die Zuschauerreihen flüchten. Sein Schwert wirkt neben dem seines Gegners wie ein Buttermesser.
»Warum wollt ihr kämpfen?«
Bahanyo steigt unschlüssig von einem Bein auf das andere.
»Wenn ich siege, erhalte ich von Blackspell 1 Rangstufe und 20 Goldstücke.«
»Das ist zu wenig«, entgegnet der Vampir.
2 Rangstufen und 30 Goldstücke.«
Bahanyo antwortet nicht. Ihm ist anzusehen, dass er seine Gegnerwahl bereits heftig bereut.
»Bist du einverstanden?«
will der Zeremonienmeister wissen.
»Ich hab nur 25 Goldstücke«, gesteht Bahanyo.
Darauf einigen sie sich. 2 Level, 25 Goldstücke. Sarius ist überzeugt davon, dass das mehr ist, als Bahanyo sich leisten kann.
»Kämpft!« ruft das Glotzauge.
Sofort weicht Bahanyo 3 Schritte zurück. Blackspell setzt nach, den Schild lässig zur Seite gedreht, als wollte er den Zwerg zum Angriff provozieren. Poch, poch, poch. Ein Geräusch aus einer anderen Welt.
»Nick?«
»Scheiße, nicht jetzt! Ach, bitte nicht!« Ohne die Kopfhörer von den Ohren zu ziehen, sprang Nick vom Stuhl hoch und blickte über die Schulter auf den sich drehenden Türknopf. Das war sein Vater. Warum konnte der ihn nicht in Frieden lassen? Nick versuchte, den Bildschirm mit seinem Körper abzudecken. Gleichzeitig wurde ihm bewusst, wie das aussehen würde. In einer plötzlichen Eingebung schaltete er den Monitor aus und schlug sein Chemiebuch auf. Willkürlich, irgendwo. In seinen Ohren hallte das Klirren der Schwerter.
»Deine Mutter und ich wollen ins Kino. Die Nachmittagsvorstellung können wir gerade noch so vor meiner Nachtschicht schaffen. Kommst du mit? Wir waren ewig nicht mehr gemeinsam unterwegs.«
Durch die Kopfhörer drang schmerzerfülltes Stöhnen. Das war Bahanyo, garantiert. Es folgte ein Zischen und ein Schlag.
»Junge, ich hab dich was gefragt. Nimm gefälligst die Dinger von den Ohren. Oder denkst du, ich kauf dir ab, dass du lernst, wenn du dich mit Musik volldröhnst?«
Der Kopf seines Vaters gewann an Farbe. »Verflucht, verflucht, verflucht!« Nick nahm die Kopfhörer ab.
»Schon besser. Also, Kino, ja oder nein?«
»Ich denk nicht, Dad. Ich muss hier noch lernen. Es ist schwieriger, als ich dachte.«
Ungläubig schüttelte William Dunmore den Kopf.
»Und da kannst du nicht mal für 2 Stunden Pause machen? Du hast gar nicht gefragt, welchen Film wir uns ansehen.«
Jetzt war der Kampf wahrscheinlich schon vorbei. Blackspell hatte garantiert gewonnen, aber wer konnte das mit Sicherheit wissen? Und was, wenn das große Glotzauge gerade ihn als nächsten Herausforderer aufrief und er regungslos in der Menge stehen blieb? Was würde dann passieren? Nichts hätte Nick lieber getan, als seinen Vater auf den Mond zu schießen.
»Spielt keine Rolle, welcher Film es ist, Dad. Ich bleib zu Hause, okay?«
Der misstrauische Blick seines Vaters glitt über den Schreibtisch, den Computer, das Buch.
»Fühlst dich wohl schon zu erwachsen, um noch mit deinen Eltern ins Kino zu gehen, hä?«
»Aber zahlen dürfen wir alles«, würde der nächste Satz lauten. »Blechen und blechen und blechen, und nie kommt irgendwas zurück.« Gelegentlich verfiel Dad in diese Stimmung. Aber warum heute? Warum ausgerechnet heute? Nick lächelte, was ihm schwer fiel wie selten.
»Glaub mir, ich würde rasend gern mit euch einen Film sehen. Viel lieber, als mich mit der beschissenen Chemiearbeit abzuplagen. Aber der Stoff ist sauschwer. Letzte Nacht habe ich grauenvoll schlecht geschlafen. Die reine Wahrheit. Vielleicht waren es die Kraftausdrücke, die Dad dazu brachten, ihm zu glauben.
»Wer flucht, lügt nicht«, pflegt er immer zu sagen. Tja, peinlicher Irrtum. Na, wenn das so ernst ist. Ich staune einigermaßen, muss ich sagen. Hoffentlich merkt man deinen Eifer dann auch am Ergebnis.
Leider sehr unwahrscheinlich.
Das hoffe ich auch. Also dann, Professor, viel Vergnügen noch.
Bahanjur ist aus der Arena verschwunden. Auch von Blackspell ist keine Spur. Doch einer von ihnen muss gewonnen haben, nicht? Jetzt kämpft ein Dunkelelf gegen eine Echsenfrau. Beide sind Sarius unbekannt. Er selbst steht immer noch am selben Ort, neben Xoho, und würde ihn gern fragen, was er verpasst hat. Er versucht es, aber es funktioniert nicht. Keine Gespräche in der Arena, wie es scheint. Ist vermutlich auch besser so. Wenn niemand sein Fehlen bemerkt hat, kann sich auch niemand darüber beschweren. Die Echsenfrau kämpft ohne Waffen, dafür schleudert sie Blitze gegen ihren Elfengegner. Eine Magierin? Dem Dunkelelfen gelingt es, zweimal auszuweichen, und auch die Echse weicht nun zurück, hat keine Kraft mehr, braucht eine Pause. Der Elf kapiert das wenig später und greift sie mit seinem Speer an, doch da hat die Echsenfrau bereits wieder genug Magie für einen weiteren Blitz gesammelt, mit dem sie ihren Gegner niederstreckt.
»Siegerin ist Dragoness!« Sie erhält von Sajkor eine Rangstufe und 15 Goldstücke.
Ein kurzes Rauschen und plötzlich sieht Sarius auf Sajkors Rüstung eine 2 erscheinen. Bei Dragoness ändert sich nichts, jedenfalls nicht in Sarius' Wahrnehmung. Die Auserwählten auf der Plattform sehen bestimmt etwas. Eine 4, die zu einer 5 wird, zum Beispiel.
»Xoho«,
ruft das große Glotzauge. Durch den Dunkelelfen neben Sarius geht ein Ruck. Er zögert nur einen Moment lang, bevor er sein Schwert und seinen Schild fester packt und losgeht. Die anderen lassen ihn vorbei, und Xoho stellt sich in die Mitte der Arena. »Viel Glück«, denkt Sarius.
»Wähle deinen Gegner!«
Offenbar hat Xoho sich bereits Gedanken zu seiner Strategie gemacht, denn er wendet sich sofort der kleinen Gruppe der Menschen zu.
»Ich fordere Lord Nick heraus!«
»Wieso denn das, du Idiot? Den schlägst du nie!« Andererseits, wer weiß. Sein Gefühl kann ihn täuschen. Er kennt Xohos Level nicht. Warum ist er also so angespannt? Kann es nicht sein, dass hinter Xoho jemand steckt, der Nick Dunmore kennt? Der vielleicht weiß, dass Nick Dunmore sich noch nicht so lange in der Welt von Erebos herumtreibt und nun messerscharf schließt, dass sein Level nicht so rasend hoch sein kann? Lord Nick lässt seinen Blick kurz auf Xoho ruhen, bevor er hervortritt. In Sarius rührt sich das gleiche unbehagliche Gefühl wie in der vergangenen Nacht. Der Anblick des Kämpfers verunsichert ihn. So vertraut wie ein Spiegelbild, nur dass er keine Kontrolle darüber hat.
»Wer bist du, hä?«
Mit einem Mal wird Sarius klar, dass alle Kämpfer, denen er schon einmal außerhalb von Erebos über den Weg gelaufen ist, überzeugt sein werden, in Lord Nick, Nick Dunmore vor sich zu haben. Jeder Mist, den dieser selbsternannte Lord baut, wird in den Köpfen der anderen auf sein Konto gebucht werden.
»Du Arschloch«, denkt er, »wer hat dir das erlaubt?«
»Worum wollt ihr kämpfen?«
»Ein Level und 20 Goldstücke«, sagt Xoho.
»Zu wenig.«
Spätestens jetzt müsste Xoho Verdacht schöpfen, denkt Sarius. Der Elf scheint unsicher, wartet auf ein Angebot seines Gegners. Es kommt keins, also macht er selbst den nächsten Vorschlag.
»Ein Level und 25 Goldstücke.«
»Auf keinen Fall«, erklärt Lord Nick. »2 Level und meinetwegen 25 Goldstücke. Auf jeden Fall aber 2 Level.«
»Das ist mir zu viel.«
»Pech. Hättest mich besser nicht herausgefordert. Wenn du 2 Level abgeben kannst, ohne zu sterben, musst du einschlagen. Und das kannst du.«
»Wenn Lord Nick wenigstens nicht so ein arroganter Mistkerl wäre«, denkt Sarius. »Oder wenn ich in der Schule verkünden könnte, dass ich nichts mit ihm zu tun habe.« Aber sogar das ist gegen die Regeln. Das große Glotzauge hat seinen Stab gehoben.
Kämpft!
Blitzartig stürzt sich Lord Nick auf Xoho, der sichtlich nicht mit einer so schnellen Attacke gerechnet hat. Das lange Schwert des Menschenkriegers trifft ihn an der Hüfte. Blut quillt hervor und prompt setzt das
»Blut! Blut! Blut!«
Geschrei der Zuschauer wieder ein. »Haltet die Klappe und gebt ihm eine Chance«, möchte Sarius hier anbrüllen, aber er ist zum Schweigen verdammt und außerdem hätte es keinen Sinn. Der Ausfall, den Xoho gerade versucht, ist schon im Ansatz zum Scheitern verurteilt. Er zieht ein Bein nach und sein Gürtel ist schon zu mehr als die Hälfte schwarz. »Sag deinen Leveln Bye-bye«, denkt Sarius voller Mitgefühl. »Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich Lord Fuck bereits herausfordern und ihm sein geklautes Gesicht einschlagen.« Mit jedem Schritt wird Xoho schwächer. Er blutet aus mehreren Wunden und wehrt Lord Nicks Angriffe nur noch halbherzig ab. Am Ende reicht ein Stoß mit dem Schild und Xoho geht zu Boden.
»Sieger ist Lord Nick«, verkündet Glotzauge. »Er erhält 2 Level und 25 Goldstücke.«
Auf Xohos Harnisch erscheint die römische 2. Als würde ihm der Schock darüber neue Kräfte verleihen, rappelt er sich wieder hoch und sticht Lord Nick sein Schwert ins Bein. Der Angegriffene, der damit nicht mehr gerechnet hat, springt zurück, wobei er eine breite Blutspur im Sand hinterlässt. Nach einem kurzen Moment des Erstaunens holt er mit seiner Waffe weit aus und schlägt sie Xoho mit der Breitseite in den Bauch. 2 Hiebe und auf dem Gürtel des Dunkelelfen ist keine Spur von Rot mehr zu entdecken. Er sinkt bewegungslos im Sand der Arena zusammen. Ohrenbetäubendes Getöse von Seiten der Zuschauer. Lord Nick tritt einen Schritt zurück, seine Brust hebt und senkt sich in schweren Atemzügen. Xoho ist doch nicht tot. Kälte breitet sich in Sarius aus. Sicher, ganz sicher muss noch ein letztes Fitzelchen Farbe in Xohos Gürtel sein, genug, damit der Bote zu ihm treten und ihn mitnehmen kann, um ihn zu heilen. Wird gleich soweit sein.
»Du hast nur eine Chance, dieses Spiel zu spielen«,
haucht jemand in Sarius' Ohr. Hat er das wirklich gehört? Spielt ihm seine Wahrnehmung Streiche? Egal, Xoho rührt sich nicht mehr. Auch nicht, als der Zeremonienmeister ihn mit seinem Stab erst sanft, dann heftig anstößt. Ein Grinsen geht über sein Gesicht. Er blickt ins Publikum und zieht seine linke Hand in einer Kopfabgeste über seinen Hals. Wo bleibt nur der Bote? Er sitzt nicht in den Reihen hinter den Barbaren, nicht in der Nähe der Echsen. Aber was, wenn er seinen Platz direkt hinter den Dunkelelfen gefunden hat? Sarius dreht den Kopf, sucht die Sitzreihen ab, prallt beim Anblick des Spinnenmannes zurück, wendet sich schnell wieder um. Auf einmal sieht er ihn, in der 3. Reihe, zwischen einer Frau mit Schlangenhaar und einem Mann mit 3 Augen, hockt die vertraute, dürre Gestalt. Ihr Gesicht ist vom Schatten einer Kapuze verdeckt, doch die gelben Augen leuchten hervor wie schmale, flackernde Grablichter. Der Bote rührt keinen Finger für Xoho. Sie bringen ihn fort. 2 Wachen packen jeweils ein Bein und ziehen den Leichnam durch den Sand aus der Arena heraus, wobei sie eine breite, blutbesudelte Schleifspur hinterlassen. Verstört sieht Sarius ihnen nach. Es ist alles so echt. Scheißecht. Seine Angst, die Arena nicht lebend zu verlassen, kehrt mit doppelter Gewalt zurück, und als der Zeremonienmeister wieder in die Mitte tritt, betet er beinahe darum, nicht aufgerufen zu werden. Sein Wunsch geht in Erfüllung. Als der Glotzauge den nächsten Kämpfer nennt, kann man förmlich hören, wie alle den Atem anhalten.
Bloodwork!
Er trägt eine Axt, ein Schwert und ein Schild quer über dem Rücken. Einen wahnwitzigen Moment lang überlegt Sarius, was er tun würde, wenn der Barbar ihn auswählt. Doch das kann nicht passieren. Er ist nur eine 3. Bloodwork wahrscheinlich eine verfluchte 95 oder so. Der Barbar und der halbnackte Zeremonienmeister sind beinahe gleich groß. Bloodwork dampft förmlich vor Energie. Er kann keinen Augenblick lang stillstehen. Die Waffen in seinen Händen zucken, als trügen sie selbst Leben in sich.
Wähle deinen Gegner.
Bloodwork zögert keine Sekunde.
Ich fordere Beroxa. Ich beanspruche seinen Platz im inneren Kreis.
Die Arena hält den Atem an wie ein riesiges, ringförmiges Tier. Man könnte eine Nadel fallen hören, wäre da nicht all der Sand. Auf der goldenen Plattform erhebt sich einer der beiden Barbaren. Nicht logisch, denkt Sarius. An seiner Stelle hätte ich den Katzenmann gewählt oder die Dunkelelfin. Die Kontrahenten sind praktisch gleich groß. Beroxa trägt ein gebogenes Schwert und einen Schild von den Ausmaßen einer Tischplatte. Sein Helm erinnert an den Kopf eines Hais und erstreckt sich bis auf die Schultern, schützt sogar noch einen Teil seines Rückens.
»Was verlangst du von Bloodwork, sollte er unterliegen?«
»Sklavendienste für 2 Wochen und 6 seiner Entwicklungsstufen.«
6. Doch falls Bloodwork beeindruckt ist, lässt er es sich nicht anmerken. Er nickt kurz und bringt sich in Position. Probeweise zerteilt Beroxa die Luft vor sich mit einem Hieb seines Schwerts, das dabei wie ein Schwarm Bienen summt. In den nächsten Minuten ist Sarius zu keinem klaren Gedanken fähig. Der Kampf lässt ihn alles vergessen, einschließlich seiner eigenen Angst. Zu keinem Zeitpunkt scheint einer der beiden Barbaren eine Schwäche zu zeigen. Sie umkreisen einander, führen kurze, blitzschnelle Angriffe aus und verteidigen sich mit ebenso großem Geschick. Beroxas Krummschwert malt silberne Muster rund um seinen Gegner. Bloodworks Axt kreist um seinen Kopf, während er mit dem Schwert nach Beroxas Blößen sucht, die es nicht zu geben scheint. Es ist ein Kampf wie ein Tanz, bei dem die Führung laufend wechselt. Bis Bloodwork sich plötzlich umdreht und Beroxa den Rücken zuwendet. Das Krummschwert sinkt, schnellt auf Bloodworks Schultern zu, wo die Wucht des Hiebes es tief in das Holz des Schildes treibt, den Bloodwork umgeschnallt trägt. Eine schnelle Drehung und das gefangene Schwert wird Beroxa aus der Hand gerissen. Ohne Waffe hat er keine Chance. Ein Axthieb ins Bein und ein Schwerthieb in die Seite strecken ihn zu Boden.
Sieger ist Bloodwork.
Der Barbar wirft die Arme hoch und dreht sich im Kreis, begleitet von herrlicher Musik und vom Jubel des Publikums, das sich mit einem Ruck aus der Erstarrung gelöst hat. Klatschend und trampelnd rufen sie Bloodworks Namen, immer und immer wieder. Das große Glotzauge tritt in die Mitte und bringt die Massen mit einer Handbewegung zum Verstummen. Es beugt sich zu dem Liegenden hinunter und nimmt ihm seinen Halsschmuck ab. Eine eiserne Kette, an deren Ende ein rubinroter Ring vom Durchmesser eines Flaschenbodens baumelt. Die Innenseite weist eine Spitze auf, deren Form an ein Rosendorn oder ein geschwungenes V erinnert und die zur Mitte des Rings zeigt. Der Zeremonienmeister legt Bloodwork das Schmuckstück um. Erneut brandet Jubel auf. Verebbt auch nicht, als Beroxa sich wieder auf die Beine kämpft und der Weisung des Zeremonienmeisters folgend seinen Platz unter den versammelten Barbaren einnimmt. Sarius hat nicht mitbekommen, wie der Bote in die Mitte der Arena gelangt ist, doch nun steht er dort und hält Bloodwork seine Knochenhand entgegen.
»Sei willkommen im inneren Kreis. Wir alle hoffen, du wirst dich der Auszeichnung würdig erweisen.«
Bloodwork verneigt sich und geht auf die goldene Plattform zu, wo er sich auf Beroxas Platz setzt. Der rote Kreis auf seiner Brust leuchtet wie ein frisches Brandmal. Der Bote wendet sich den Barbaren zu.
»Für Beroxa gilt weiterhin sein Gelübde. Das sollte er keinesfalls vergessen. Verräter sterben schnell.« Natürlich steht es ihm bei passender Gelegenheit offen, seinen Platz im inneren Kreis zurückzuerobern. So wie es jedem von euch,
seine weit ausholende Geste umfasst das ganze Rund,
offen steht, euch einen Platz im inneren Kreis zu erkämpfen.
Gleich der nächste Krieger nimmt diese Ermunterung wörtlich und fordert Würdana heraus, die Dunkelelfin des inneren Kreises. Sie entsorgt ihn mehr, als dass sie ihn besiegt. Ihr Hagel aus Feuerkugeln, Blitzentladungen und gut gezielten Speerstößen dauert nicht länger als einmal ausgiebig Naseputzen. Danach liegt der Herausforderer im Sand und verlässt die Arena als traurige Eins. Von wegen, dunkle Elfen taugen nix. Das soll ihr erstmal jemand nachmachen. Sarius fühlt fast so etwas wie Stolz in sich aufsteigen. Kein Wunder, dass Blatz sich lieber an einen der anderen Muskelheinis gehalten hat. Die nächsten drei Kämpfe sind so unspektakulär, dass Sarius Gedanken abschweifen. Kurz merkt er auf, als es erstmals um einen Wunschkristall geht. Weder Lacor, der Vampir, noch Mai Mai, die Katzenfrau, besitzen einen, sind jedoch beide sehr scharf darauf. Das Glotzauge zaubert einen hervor, setzt ihn zur Belohnung aus und die Katze staubt ihn ab, während Lacor ein Level verliert. An wen? An niemanden, einfach so.
Fenyel!
Er hat sie bisher in dem Wust an Elfen nicht gesehen, doch jetzt stolziert sie an ihm vorbei. Zu schade, dass die Skorpione sie nicht gekriegt haben, mit ihrem dämlichen, stupsnasigen Puppengesicht. Sarius sieht ihr zu, wie sie sich in der Mitte der Arena aufstellt und hofft, dass sie eine richtig schlechte Wahl trifft. Drizzle vielleicht. Oder einen anderen, der die Level nur so aus ihr rausdrischt.
Wähle deinen Gegner.
Einen Herzschlag, bevor die Antwort kommt, weiß er, wie sie lauten wird.
Ich fordere Sarius.
Sofort ist die Angst wieder da und das Bild des toten Xoho, wie er aus der Arena geschleppt wird. Nur ist dafür jetzt keine Zeit. Er kann Fenyels Level nicht sehen, sie seines auch nicht, sonst würde sie ihn nicht herausfordern. Also ist sie eine 3. Das müsste zu schaffen sein. Das ungeduldige Murren des Publikums macht ihm klar, dass er immer noch wie versteinert zwischen den anderen Dunkelelfen steht. Also los, los. Fenyel kann nicht wissen, dass er eine 3 ist. Wieso also hat sie ihn ausgewählt? Weil sie ihn beim Kampf um die Skorpione so mühelos verdrängen konnte? Wahrscheinlich. Er bahnt sich seinen Weg durch die anderen Elfen, ohne nach links oder rechts zu schauen. Er braucht eine Taktik, die er Fenyels Hellebarde entgegensetzen kann. Damit wird sie ihn auf Abstand halten, keine Frage. Sarius sieht sich bereits wirkungslos mit seinem Schwert in der Luft herumstochern, während seine Gegnerin ihm die Spitze ihrer Waffe zwischen die Rippen stößt.
»Worum wollt ihr kämpfen?«
Fenyel überlegt nicht lange.
»Um ein Level und 20 Goldstücke.«
»Alle haben Gold, nur Sarius nicht.« Dafür besitzt er immer noch die Schalen und Teller des Grabräubers, die er nicht verkauft hat, die er vergessen hat. Wieso fällt ihm das erst jetzt ein, jetzt, wo der Gedanke nur hinderlich ist?
»Ich hab kein Gold und ich würde lieber um einen Wunschkristall kämpfen«, sagt er ohne große Hoffnung.
Aus der Nähe ist das Glotzauge von schwer zu ertragender Hässlichkeit. Die erdbraune Haut weist Sprünge und Risse auf, als wäre Farbe auf einer alten Leinwand aufgeplatzt. Das Gefühl, dass der Zeremonienmeister hier nicht hergehört, verdichtet sich in Sarius' Kopf zur Gewissheit.
»Ein Wunschkristall steht nicht zur Auswahl«, erklärt der Mann. »Ihr kämpft um eine Entwicklungsstufe. Das muss genügen.«
Er hebt seinen muskulösen Arm zum Zeichen, dass sie beginnen dürfen. Der Trick muss es sein, an Fenyels Lanze vorbeizukommen. Sarius tänzelt hin und her. Nur nicht zu langsam sein. Nur kein leichtes Ziel sein. Leider macht sein Gehopse Fenyel nicht mal ansatzweise nervös. Sie wirkt, als hätte sie endlos viel Zeit. Steht ganz ruhig. Die Hellebarde in beiden Händen und die Spitze natürlich auf ihn gerichtet. Sarius probiert einen Ausfall, nur zum Schein. Und springt sofort wieder außer Reichweite. Nichts geschieht. Die Hellebardenspitze zuckt einmal kurz in seine Richtung. Das ist alles. Erst in dem Moment, als er sein Schwert ein wenig senkt, mehr aus Ratlosigkeit als aus Erschöpfung, explodiert Fenyel förmlich. Zwei Sprünge und sie ist bei ihm, die Spitze ihrer Waffe direkt auf seine Brust gerichtet. Er reißt den Schild hoch, doch es ist schon zu spät. Sie trifft. Der kreischende Ton setzt ein, er schlägt ihre Hellebarde mit dem Schwert zur Seite. Kreide auf Tafel, Gabel auf Porzellan, Säge direkt am Hörnerv. Diesmal weckt der Ton in Sarius nichts als Wut. Ohne auf seine Verteidigung zu achten, schlägt er ein weiteres Mal mit dem Schwert gegen die Hellebarde. Fest, so fest er kann. Er lässt seinen Schild fallen und packt den langen Stiel, drückt ihn von sich weg.
»Sarius! Sarius! Sarius!«
Feuern sie ihn an? Es ist mehr ein Flüstern als ein Rufen, vielstimmig wie von Gespenstern. Hypnotisieren sie ihn? Er tritt auf seinen weggeworfenen Schild und stolpert beinahe. Doch Feniels Waffe lässt er nicht los, um keinen Preis. Ihr Körper ist ungeschützt. Wenn er jetzt zögert, ist er ein Idiot. Dann wird sie einen Treffer landen. Der Ton wird sein Gehör zerschneiden wie Glas. Er stößt seine Waffe in Feniels Brust, zieht sie wieder heraus, stößt sie ihr in den Bauch. Blut strömt aus beiden Wunden. Feniels Hände gleiten von der Hellebarde. Sie selbst stürzt zu Boden. Sarius setzt nach. Ihr Gürtel ist schon so gut wie farblos. Ein Schlag noch, ein Stich und
»Sieger ist Sarius!«
Die Stimme reißt ihn aus seinem Kampfrausch. Feniel rührt sich nicht mehr. Kein Stück. Er senkt sein Schwert und im gleichen Moment verstummt der Verletzungston. Musik brandet auf. Großartige Musik, wie im Film, wenn der Held die entscheidende Schlacht gewonnen hat. So ist es auch bei Bloodwork gewesen, allerdings bei keinem der anderen Kämpfer. Warum? Weil nur ich sie hören kann, wird Sarius klar, weil sie Teil meiner Belohnung ist, so wie die vier, die jetzt sicher auf meinem Harnisch steht, und die zwei, die plötzlich auf Feniels Lederweste auftaucht. Seine Gegnerin wird davongetragen, nicht an den Beinen fortgeschleppt wie Xoho, sondern vorsichtig und schnell. Sehr wahrscheinlich also, dass sie lebt und ihr ein eingehendes Gespräch mit dem Boten bevorsteht. Er hingegen ist eine Vier. Eine siegreiche, unverletzte Vier. Sarius stellt sich zurück in die Ecke der Dunkelelfen. Er blickt sich um. Nun kann er die Dreien klar erkennen und von denen gibt es eine Menge. Die Werwölfin zum Beispiel, die der Zeremonienmeister gerade aufruft.
»Galaris!«
»Moment mal, Galaris?« »Den Namen kennt Sarius.« »Die Holzkiste, Totteridge, das Dolisbrook-Viadukt?« »Hat Galaris die ominöse Kiste unter der Eibe versteckt?« Fragen kann er sie nicht. Sie ist gerade damit beschäftigt, sich einen Gegner auszusuchen. Zudem hat Sarius so eine Ahnung, dass seine Neugier vom Boten und seinen Gnomen nicht gern gesehen würde. Galaris, deren dunkelbraunes Haar in der Sonne schimmert wie flüssige Schokolade, entscheidet sich für eine Barbarin namens Rahal La. Mutig oder dumm? Am Ende lohnt es sich, denn sie kämpft mit Pfeil und Bogen und Rahal La, ebenfalls eine Drei, kommt nicht einmal in ihre Nähe. Danach kämpfen einige der höheren Level gegeneinander. Die Kämpfe dauern lange und werden mit enormer Vehemenz ausgetragen. Sarius versucht, sich die Namen zu merken und eventuelle Schwächen der Kontrahenten auszumachen. Doch bald gibt er auf. Rundum ist ein Erlahmen des Interesses zu spüren. Einige von denen, die bereits einen Arenasieg in der Tasche haben, ziehen sich zurück. Sarius folgt ihnen ins Innere, nachdem er noch Zeuge des Kampfes zwischen Drizzle und Kaskorian geworden ist, bei dem der Barbar 3 Level verliert. Drizzle ist total hinterhältig, erinnert sich Sarius. Im Aufenthaltsraum der Dunkelelfen trifft er auf Leland und Arwen's Child.
»Ist natürlich ein Idiot, wenn er nochmal loslegt, nachdem er schon verloren hat«, sagt Leland.
»Ich mochte Xoho«, erklärt Arwen's Child nach einer kurzen Pause. »Traurig, dass er tot ist. Ich finde, er hätte noch eine Chance verdient.«
Das sieht Sarius genauso. Ausgerechnet Xoho, der war wenigstens nett. Warum hat es nicht Leland erwischen können, diesen Feigling mit seiner großen Klappe?
»Kämpfst du eigentlich gar nicht?«, fragt Sarius ihn. »Geht dich das etwas an?«, faucht Leland.
»Er kämpft nie in den Duellen, sondern wartet immer auf die große Schlacht am Ende. Da riskiert man weniger und kann mehr kassieren«, gibt Arwen's Child an seiner Stelle Auskunft.
»Sag mal, musst du ständig alles rumerzählen?«, beschwert sich Leland.
Er trägt immer noch die gleichen Waffen wie im Labyrinth.
Keine Neuanschaffungen, soweit Sarius erkennen kann. Ob er den Wunschkristall noch hat? Ob Sarius sich auf ihn werfen und sein Inventar durchstöbern darf? Wahrscheinlich nicht. »Schlacht am Ende?« fragt er stattdessen und dreht Leland demonstrativ den Rücken zu.
»Mann, du hast echt von nichts ne Ahnung!« ätzt der, bevor Arwen's Child antworten kann.
»Ja, am Ende jedes Turniers gibt es einen großen Kampf. Jeder gegen jeden. Ist ziemlich gefährlich, denn da können dich auch die höheren Level verprügeln. Dafür kannst du den anderen ihre wertvollsten Sachen nehmen.«
»Wunschkristalle?« fragt Sarius mit einem Seitenblick auf Leland.
»Naja, wenn jemand einen rumschleppt, das ist eher unwahrscheinlich.«
Wenn er ehrlich zu sich ist, kommt Sarius eine große Schlacht im Moment nicht gelegen. Eben erst hat er ein Level dazu gewonnen. Das kann schnell wieder weg sein. Andererseits, wer sagt, dass hier und heute nicht noch zwei oder drei mehr drin sind?
»Echt geil, dass Xoho ins Gras gebissen hat«, wechselt Leland das Thema.
Der Idiot gibt einfach keine Ruhe. »Na warte, Colin.«
»Der war ein dämlicher Quatschkopf, hat ständig die Klappe aufgerissen. Der hätte es sowieso nicht unter die Letzten geschafft. Dann kann er es genauso gut gleich bleiben lassen. War genauso ein Weichei wie du, Sarius. Ich glaube, ich mach dich dann gleich kalt, wenn die Schlacht draußen losgeht. Sag schon mal Tschüss zu Arwen.«
»Ich heiße Arwens Child, du Affe. Wen kratzt das?«
Es ist, als würden alle auf einen Startschuss warten, um einen Wettlauf in verschiedene Richtungen zu beginnen. Und gewissermaßen stimmt das sogar. Das große Glotzauge hat sich am Rand der Arena in Position gebracht und hält seinen Stab hoch. Sarius lässt zum wiederholten Mal seinen Blick über die Menge streifen. Nicht weit entfernt steht eine Zwei, ein Vampir, der wäre leichte Beute. Knapp daneben lauert Lord Nick, dem wiederum muss Sarius aus dem Weg gehen. Der Zeremonienmeister hat es genau erklärt. Wer bereits kämpft, darf von keinem anderen mehr angegriffen werden. Also schnell ein lohnendes Opfer suchen. Ein leichtes Opfer, bevor irgendeine Neun auf die Idee kommt, Sarius selbst könnte ein gutes Ziel sein. Die Vampir 2 ist ideal und steht wirklich nah. Das Glotzauge senkt seinen Stab. Sarius rennt los, doch sofort kommt von rechts Leland ins Blickfeld. Er hat das Visier seines grünlich schimmernden Helms heruntergeklappt und erinnert nun an einen Stahlfrosch auf zwei Beinen. Lilens Schwertspitze ist auf Sarius gerichtet, doch im Laufen zielt er schlecht. Der Hieb sitzt nicht, sondern streift Sarius nur am Arm. Mehr als ein leises Quietschen wie von einem schlecht geölten Gartentor löst der Treffer nicht aus. Doch er lässt Wut in Sarius aufsteigen wie eine heiße rote Sonne. Wenn Leland es so haben will, kann er es kriegen. Er kann Sarius' Schild gegen die Rippen kriegen, wie einen Rambock, und vor allem kann er sein Schwert kriegen. Erst auf den Helm, dann gegen den Harnisch. Hauptsache, er hat keine Zeit, um das Gleichgewicht wiederzufinden. Diesmal braucht Sarius keine erhebende Musik, um sich wie ein siegreicher Feldherr zu fühlen. Es reicht, Leland zu beobachten, wie er zurückweicht, ungeschickt pariert, stolpert, den Schild verliert, wie er hinfällt und daliegt und sein Schwert hochhält, als wäre es ein Bienenstachel, und Leland würde hoffen, dass Sarius ihn sich eintritt. Nach zwei kräftigen Schlägen ist auch das Schwert fort. Mit Genugtuung sieht Sarius das Blut an Lelands Schulter und Brust. Die Verletzungen sollten für einen wirklich hässlichen Ton ausreichen. Er setzt Leland das Schwert an den Hals, direkt an den Rand des Harnischs, und widersteht der Versuchung, einfach zuzustechen. Aber was jetzt? Reden können sie hier nicht. Wie so häufig bringt ein Gnom die Lösung. Ein breites Grinsen zieht sich über sein bläuliches Gesicht.
»Da hat doch tatsächlich Sarius gewonnen!« quäkt er und öffnet Lelands Inventar. »Freie Auswahl für den Sieger!«
Natürlich hält Sarius als erstes Ausschau nach seinem Wunschkristall. Doch der ist nicht mehr da, war ja klar. Wer weiß, was Leland damit gemacht hat? Wer weiß, was man überhaupt damit macht? Aber immerhin 130 Goldstücke hat Leland gebunkert. Prächtig. Sarius greift zu und wird umgehend von dem Gnom gebremst.
Nicht mehr als die Hälfte.
Auch gut. 65 Goldstücke sind ein ordentlicher Batzen. Darüber hinaus findet Sarius ein paar smaragdbesetzte Stiefel, einen Dolch und eine Flasche Heiltrank. All das nimmt er an sich, ohne dass der Gnom protestiert. Der meldet sich erst wieder zu Wort, nachdem Sarius seine Errungenschaften sicher verstaut hat.
»Recht gierig, der junge Herr. Da versteht es sich von selbst, dass er bei den Entwicklungsstufen nicht mehr nach Belieben zugreifen kann. 2 kann er haben, wenn er dem Unterlegenen dafür seine Ausrüstung lässt.«
Natürlich nimmt Sarius lieber die Level als Lilens Rüstung und Waffen. Zu seiner großen Befriedigung erscheint die römische 5 auf dem Harnisch des Besiegten. Dann war er eine 7 und ich als 4 für ihn leichte Beute. Oder auch nicht. Dumm gelaufen, Liland, du Idiot. Aber jetzt hat er Liland dem Idioten gezeigt, was eine Hake ist. Er sieht ihm zu, wie er langsam auf die Beine kommt und davonhumpelt, so wie sich auch einige andere geschlagene Kämpfer davonmachen. Als 6 hat Sarius endlich einen besseren Überblick. Von ungefähr einem Drittel der Anwesenden kann er jetzt das Level erkennen. Darunter sind leider nicht allzu viele bekannte Gesichter. Blackspell, Lord Nick, Cascorian und Arwen's Child sind ihm immer noch überlegen, oder zumindest 6 wie er. Schade. Dafür entpuppt sich Sapuyapu als 5, ebenso wie Nurax. Beide sind noch in ihre jeweiligen Kämpfe verstrickt. Am Ende der Arena entdeckt Sarius Drizzle, der versucht, Bloodwork von der Plattform des inneren Kreises zu ziehen.
»Bist du für einen weiteren Kampf bereit?«
will der blauhäutige Gnom wissen. Ist er? Er weiß es nicht so recht. Es wäre sehr verlockend, noch ein paar Level zu gewinnen, aber er will sein Glück nicht überstrapazieren. Den Tag als 3 zu beginnen und als 6 zu beschließen, ist wahrhaftig nicht übel. Nein, für heute ist es genug.
Dann verlasse die Arena.
Das tut er. Er nimmt dasselbe Tor, durch das er hereingekommen ist, wirft noch einen Blick in den Raum der Dunkelelfen, wo niemand, wirklich niemand ist, und marschiert auf den Ausgang zu. Wann hat er sich das letzte Mal so gut gefühlt? Er weiß es nicht. Muss länger her sein. Ein Jahr vielleicht oder 2. Schwungvoll, mit jeder Menge Gold in der Tasche, tritt Sarius auf die Straße hinaus. Mal sehen, was die weiße Stadt sonst noch hergibt.